TRF Delta Lima 0 India Kilo Tango. DL0 EKT, das berufliche Schulzentrum Elektrotechnik Dresden, bereitet sich vor auf ein QSO mit Delta Papa 0 Golf Victor November. Delta Papa 0 Golf Victor November, DP0 GVM, hier ruft DL0 EKT, Delta Lima 0 India Kilo Tango, over.
Delta Lima 0, India Kilo Tango, hier ist Delta Papa 0, Golf Victor November. Schönen guten Morgen hier aus der Antarktis.
Ja, Delta Papa 0, Golf Victor November. Hier ist Delta Lima 0, India Kilo Tango. Die Clubstation des beruflichen Schulzentrums Elektrotechnik Dresden. Am Mike ist der Thomas, Delta Lima 8, Delta XB Vinci. Wir haben uns praktisch 2 Jahre auf diesen Moment vorbereitet. Wir freuen uns, das Signal hier aus der Antarktis zu hören, 1 und 2 aufzunehmen, 5-9 Parapop. Wir haben hier herrlichstes Sommerwetter in Dresden, Sonne, so um die 25 Grad. Es soll noch wärmer werden, wir erwarten über 30 Grad am Wochenende und werden sicherlich einiges von euch erfahren aus der Antarktis. Ja, es sind einige Schüler hier im Raum, wir sind in einer Turnhalle. An die 40 Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch unser Schulleiter ist hier anwesend, der Herr Petschke. Und wir sind alle gespannt, wie das hier läuft und wie die Fragen gestellt werden. Ich würde dann übergeben an die zunächst mal an dich zurück, Carsten. Du kannst mal kurz sagen, wie unser Signal ankommt und dann beginnen wir mit den Fragen. DP0 GVM DL0 IKT.
Delta Lima 0, India Kilo Tango, hier Delta Papa 0, Golf Victor November zurück. Ja, also Signal kommt hier gut rein, gut verständlich. Ich denke, damit können wir hier schön das QSO fahren. Ansonsten hier sind wir ein bisschen weniger, nicht so die 40 Leute bei euch. Wir sitzen hier gerade zu zweit am Funkgerät. Neben mir sitzt die Alicia, unsere Geophysikerin. Und ja, ich bin auch noch hier der Carsten. Ja, mein eigenes Rufzeichen Delta Mike 2 Kilo XB. Und dann gebe ich mal zurück nach Dresden für die ersten Fragen.
Ja, Roger Carsten, dann begrüßen wir auch die Anita. Und ich übergebe jetzt an den ersten Fragesteller.
Guten Morgen, Luis. Beim Frühstück gibt es immer eine kleine Auswahl. Das heißt, sowohl eine Auswahl am Brötchen, sicherlich nicht jeden Tag alles dabei, aber da findet man immer was. Zudem haben wir hier noch ein sehr angenehmes Müsli-Sortiment. Das heißt, ja, da hat man immer was, wo man auswählen kann. Bisschen Tee oder Kaffee dabei oder Milch, je nach Belieben. Ansonsten Lieferung der Lebensmittel hauptsächlich einmal im Jahr. Das heißt einmal im Jahr in der Sommersaison. Meistens so um den Dezember, Januar rum kommt hier dann einmal das Versorgungsschiff. In der Regel der Forschungseisbrecher Polarstern. Aber das muss nicht zwangsweise die Polarstern sein. Zumindest einmal im Jahr die Hauptlieferung. Und während der Sommersaison, das heißt November bis Februar, kann auch ab und zu Frischware per Flugzeug noch eingeflogen werden. Ja, das ist so die Lieferbedingung hier. Das heißt, alles, was wir aktuell hier verzehren, das wurde bereits im Dezember letzten Jahres hier angeliefert. Und ja, das soweit von hier zurück zu euch.
Hier ist Leo, Delta November 2, Uniform Delta XW. Meine Frage, wie sieht euer typischer Tages- bzw. Wochenablauf aus? Over.
Hallo Leo, das ist tatsächlich für die unterschiedlichen Teammitglieder immer ein bisschen anders. Zum Beispiel unser Meteorologe, der Markus, der beobachtet alle drei Stunden das Wetter. Das heißt, alle drei Stunden geht er einmal raus und schaut sich an, ob es gerade fristet, schneit, ob es stürmt. Und der hat dadurch einen sehr getakteten Tagesablauf. Während es bei mir zum Beispiel jetzt nicht so ist. Ich habe eher so eine tägliche Routine, die ich mir mit meiner Geophysik-Kollegin der Benita teile. Und wir uns da immer wieder abwechseln. Und dann zum Beispiel haben wir eher dann alle drei Tage gehen wir zum Magnetikobservatorium und messen dort. Oder machen eben verschiedene Routinen dann eben einmal im Monat. Und wir versuchen schon irgendwie so ein bisschen einen Tag in der Woche ein bisschen weniger zu machen, auch wenn wir natürlich eigentlich jeden Tag was zu tun haben, da eben jeden Tag auch Daten ankommen. Aber zum Beispiel am Sonntag, dann wird dann nur das Allernötigste gemacht und der Rest dann auf die nächsten Tage verschoben, dass man schon auch so ein bisschen Wochenpause sozusagen dann mal hat. Und damit zurück zu euch.
Hier ist Mohammed, DN2UB. Meine Frage, wie haltet ihr euch sportlich auf der Station aktiv? Over.
Wir haben tatsächlich auch sehr sportbegeisterte Leute hier auf der Station. Das heißt, das Laufband oder das Ergometer, die sind gut in Betrieb. Da haben wir einen Sportraum eingerichtet und auch ein paar Fitnessgeräte. Und dann machen wir auch teilweise Workouts zusammen oder machen Akrobatik zusammen. Und auch eine Slackline ist hier immer wieder aufgespannt. Das heißt, da gibt es schon auch verschiedene Möglichkeiten. Wir hätten auch noch einen Basketballkorb und dann eher für den kleineren Sport quasi, Billard und Tischkicker oder natürlich auch Tischtennis. Da kann man auch immer ein bisschen wählen.
Hier ist Markus. Delta November 2, Uniform Delta X-Ray. Meine Frage, welche Möglichkeiten habt ihr, solltet die Heizung oder die Energieversorgung ausfallen? Over.
Delta November 2, UDX von DP0 GVN. Ja, Markus. Erstmal vielleicht kurz zur Energieversorgung hier. Wir haben insgesamt 4 Blockheizkraftwerke und eine Windkraftanlage hier an der Station. Bei den Blockheizkraftwerken ist es meistens so, dass eins in Betrieb ist. Das eine ist ein weiteres ist Standby, wenn doch mal etwas mehr Strom benötigt wird. Und ein drittes kann sich in Wartung befinden. Und das vierte Blockheizkraftwerk ist für den Notfall gedacht. Das heißt, sollten die ersten drei ausfallen, dann springt das automatisch an. Zusätzlich dazu haben wir auch noch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das sollte da doch was sein, unsere Server und wichtigen Geräte hier nicht ausfallen. Und dementsprechend denke ich, dass das schon ein relativ gutes Konzept ist, dass die nicht mal eben ausfällt, die Energieversorgung. Sollte doch irgendwie das Gesamte ausfallen und die Station dadurch nicht mehr bewohnbar sein, haben wir für den Notfall noch unsere Emergency Base. Die ist um die 5 Kilometer hier von der Station entfernt, ist die Sommerstation der Südafrikaner. Und im Notfall könnten wir da hin umziehen, dort das Stromaggregat anschmeißen und entsprechend dort dann abwarten. Aber im Zweifel, solange die Station hier noch steht, könnten wir auch noch ein anderes Stromaggregat holen und damit die dann notdürftig versorgen. Das heißt, das dauert erstmal ein bisschen, bis wir hier so weit sind, dass wir hier in der Station nicht mehr wohnen können. Over.
Guten Tag, der spricht Arvid, Delta Oscar 1, Echo Cover India. Meine Frage, wie lange reichen eure Lebensmittel im Notfall? Over.
Hallo Alois, hier ist wieder die Alicia. Wie Carsten schon gesagt hat, werden unsere Lebensmittel eben einmal im Jahr geliefert. Und wenn so eine Lieferung ausfallen würde, müssen deswegen die Lebensmittel für 2 Jahre reichen. Das heißt, es wird immer für 2 Jahre geplant. Vielleicht ist es dann im zweiten Jahr nicht mehr so, dass man dann noch die 5 verschiedenen Müsli-Sorten zur Auswahl hat, sondern nur noch wenige. Aber das Essen reicht auf jeden Fall gut für 2 Jahre zu überleben. Aber normalerweise, also bisher hat es immer geklappt, dass jedes Jahr eben die Essenslieferung kommt. Deswegen ist es tatsächlich dann nur noch so eine Notfallsmaßnahme.
Hallo, hier ist wieder Leo. Delta November 2, Uniform Delta X-Ray. Meine Frage, diese Worte für die Station ein Standort auf Schelfeis gewählt. Over.
Hallo Leo, das ist tatsächlich eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte. da die Station, die erste Station, die in den 1980ern gebaut wurde, eigentlich an einer anderen Stelle geplant wurde. Bloß in dieser Saison war da das Wetter so schlecht und das Eis so fest und zugefroren, dass sie nicht zu der Stelle hingekommen sind und haben sich deswegen einen alternativen Platz gesucht. Und das ist jetzt eben hier das Ekström-Schelfeis, auf dem unsere Station steht. Und das Schelfeis ist natürlich schon ein sehr spannender Ort, weil das nicht auf dem Festland ist. Das heißt, unter uns kommt erstmal Eis und dann kommt Meer. Das heißt, wir befinden uns auf einer Gletscherzunge, die sich vom antarktischen Kontinent runtergeschoben hat und dann eben auf dem Wasser gerade aufblickt. Und eigentlich ist es ziemlich gut, dass die Position jetzt hier gelandet ist und nicht bei dem eher schwierigen zugänglichen Schelfeis. Denn dadurch kann man eben zum Beispiel mit Essenslieferungen das Ganze viel besser erreichen. Und bei uns in der Nähe gibt es eine Pinguinkolonie, die natürlich auch noch sehr viele Forschungsmöglichkeiten zum Verhalten der Pinguine liefert. Und allgemein, dadurch, dass man eben auf dem Schelfeis ist und sehr nah auch am Meereis, kann man eben auch sehr viel Forschung in dem Bereich machen, was auch eben sehr viele Vorteile hat. Over.
Der Frieda, DN2ODX. Meine Frage, wieso steht die Station auf Stelzen und wie sind diese im Boden verankert? Over.
DN2ODX, DP0 EVN. Ja, die Station steht hier auf Stelzen, weil wir hier ungefähr 1 bis 2 Meter Schneezutrag pro Jahr haben. Und bei den Vorgängerstationen, das waren Röhrenkonstruktionen, die unterhalb der Schneeoberfläche lagen, die sind dann halt jedes Jahr um diese 1 bis 2 Meter im Schnee bzw. im Eis versunken. Und dadurch war dann irgendwann so eine hohe Schneelast auf diesen Röhrenkonstruktionen, dass die einsturzgefährdet waren und geräumt werden mussten. Und dementsprechend jetzt eine Konstruktion, die oberirdisch steht und sich mit diesen Stelzen halt aus dem Schnee rausdrücken kann. Das heißt, immer in der Sommersaison wird die Station erhöht. Das heißt, die Stelzen werden einer nach der anderen angehoben, wieder neuer Schnee unterfräst und dann wieder abgesenkt. Und dementsprechend sind die Stelzen auch nicht im Boden verankert, sondern die Station steht einfach durch ihr Eigengewicht auf diesen Stelzen. Und das ist so der Aufbau hier.
Hier ist Gustav, Delta November 2 Uniform DX-Ray. Meine Frage, wie weit ist die nächste Station entfernt? Habt ihr Kontakt zu dieser? Over.
DN2UDX DP0 GVN. Ja, die nächstgelegene Station, ich hatte es eben mit der E-Bay schon kurz erwähnt, das ist die südafrikanische Sommerstation, 5 Kilometer von hier entfernt. Die war aber im letzten Sommer nicht von den Südafrikanern genutzt. Dementsprechend hatten wir da auch keinen Kontakt. Wäre wahrscheinlich wegen der Corona-Maßnahmen auch schwierig gewesen. Ansonsten, jetzt im Winter ist Sanae, eine südafrikanische Station. Die ist 230 Kilometer Luftlinie von hier entfernt. Kontakt dazu hatten wir noch nicht. Was ich schon an Kontakt hatte, war im Sommer zu der Station Aboa. Und vor einiger Zeit per E-Mail auch von McMurdo kam eine Anfrage bezüglich Amateurfunk, ob man da mal einen Kontakt herstellen könnte. Ansonsten, was jetzt vor einiger Zeit einmal rumkam von allen Stationen, das waren die Mitwintergrüße. Das heißt, letzten Monat hatten wir hier Mitwinter gefeiert. Das heißt, mittlerweile werden die Nächte wieder kürzer quasi, also die Helligkeitsphase wird wieder etwas länger. Mitwinter ist hier halt so das große Fest in der Antarktis und da hat jede Station so ihre Grüße einmal in die Runde geschickt. Mikrofon zurück nach Dresden.
DN2ODX, meine Frage, auf welchen Kommunikationswegen heißt der Kontakt in die Heimat? Wie schnell ist die Datenübertragung aufgrund gleich Satelliten werden dafür genutzt? Over.
DN2ODX DP0 GVN. Ja, Luis, die Kontakt- und Kommunikationswege sind vielfältig. Wir haben hier ganz normal Festnetztelefonie, es funktionieren Messenger, E-Mail ist auch möglich. Aber ich denke mal, Handy mit Messenger und fürs Telefon, das sind so die gängigen Wege. Unsere Hauptverbindung ist ein geostationärer Satellit. Das heißt, ähnlich wie der Ku-100 nutzen wir auch hier für unsere Hauptinternetverbindung einen geostationären Satelliten. Und wir haben hier vor der Tür ein großes Radom stehen, wo wir dann zu dem Satelliten hinsenden. Und in Bremerhaven am Alfred-Wegener-Institut wird das Signal dann wieder empfangen. Darüber haben wir circa 8 Megabit pro Sekunde im Download und 3 Megabit pro Sekunde im Upload. Wobei man dazu sagen muss, dass wir uns diese Bandbreite mit dem Forschungsschiff Polarstern teilen. Das heißt, das steht nicht alles exklusiv für uns zur Verfügung. Ist aber eine sehr angenehme Geschwindigkeit, um so den Kontakt aufrechtzuerhalten. Vereinzelt funktioniert auch Videostreaming. Das heißt, aktuell wird hier auch ein bisschen Fußball geschaut. Solange nur ein Stream läuft, da geht das ganz gut und dann auch nicht in Full HD. Aber das funktioniert, wenn man sich abstimmt. Ansonsten sollte diese Verbindung mal ausfallen, haben wir hier noch eine Iridium-Verbindung als Backup. Das ist dann aber wirklich nur für die wichtigen Kommunikationen. Das heißt, da wird dann keine private Kommunikation drüber laufen, sondern wirklich nur notwendige Wissenschaftsdaten. Und natürlich so hier die Meldung von der Station, dass es uns gut geht. Ist auch immer so ein Thema, was dann monatlich einmal getestet wurde. Das hatte ich gestern einmal gemacht, dass diese Verbindung auch funktioniert. Und somit haben wir hier dann auch uns im Notfall auch noch den Ku-100 als redundant, falls doch da noch alles ausfällt. Aber da gehe ich nicht von aus, dass das passiert. Dann Mikrofon wieder zurück zu euch.
Jetzt nochmal Louis, DM2 oder X, meine Frage. Wie hoch ist der Energiebedarf, um die Station warm zu halten, und welche Energieressourcen nutzt ihr dafür? Over.
Ja gut, ich hatte vorhin schon einmal erwähnt, dass wir hier sowohl die Blockheizkraftwerke als auch zusätzlich eine Windkraftanlage haben. Die Windkraftanlage, wenn es interessiert, 300 Kilowatt Anlage ist es. Die liefert gerade so bei mittleren Windstärken hier ganz gute Dienste. Hauptenergieressource ist aber hier der Polardiesel. Das heißt, wir haben für die Blockheizkraftwerke und auch teilweise die Fahrzeuge hier insgesamt einen Verbrauch von 300.000 Liter Polardiesel im Jahr, um halt hier die Station warm und warm zu halten und mit Strom zu versorgen. Over.
Hier ist Hanna, DM2UDX, und meine Frage ist, wie wurde hier für das Leben auf der Station ausgewählt und vorbereitet, und wie lange bleiben die Mitglieder normalerweise auf der Station? Over.
DM2UDX, hier ist Delta Papa 0, Golf Victor November. Man wird tatsächlich über normales Bewerbungsverfahren ausgewählt. Das heißt, man bewirbt sich mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und so weiter. Und dann gibt es ein Bewerbungsgespräch, in dem dann eben entschieden wird, ob man geeignet ist oder nicht. Und wir treffen uns aber als Überwinterungsteam nicht dann in der Antarktis, sondern wir haben schon eine 4-monatige Vorbereitungszeit in Bremerhaven, die verschiedene Sachen beinhaltet. Zum Beispiel eben auch Teambuilding, Kommunikation und Konfliktmanagement, das natürlich wichtig ist, weil wir hier zusammen als Team eben dann für die Station auch verantwortlich sind. Aber eben auch so praktische Sachen, zum Beispiel wie das Brandlöschen, weil wir sind ja letztendlich unsere eigene Feuerwehr hier auf der Station. Das heißt, wir müssen auch eben wissen, wie wir mit Brandfällen dann umgehen können, und haben dann Crashkurs gekriegt, wie man eben Feuer löscht. Oder waren in den Bergen und auf dem Gletscher, um eben zu testen und zu trainieren, wie man eben Menschen aus Gletscherspalten retten kann, weil das natürlich was ist, was hier in der Antarktis natürlich auch passieren kann. Zusätzlich haben noch 2 Mitglieder ein Krankenhauspraktikum absolviert, damit sie im Notfall die Ärzte unterstützen könnten, so ein bisschen als Krankenschwester, Krankenpfleger oder so. Und die 4 Monate sind natürlich auch dazu da, dass man sich als Team gut kennengelernt und eben auch schon in der WG zusammen wohnt, das so ein bisschen auf das Leben dann hier auf der Station vorbereitet. Und damit zurück zu euch.
Der Victor, DN2UDX, eine Frage. Inwiefern beeinflussen die Polarnacht und die Isolation das Leben auf der Station bzw. die Psyche der Forscherinnen und Forscher? Over.
Hallo, dazu gibt es natürlich auch verschiedene Studien. Und es ist tatsächlich so, dass bei Forschern, die das ganze Jahr über in der Antarktis sind, eben auch vor allem in der Polarnacht, dann, dass man ein bisschen verstärkt Antriebslosigkeit, Vergesslichkeit, Schlafstörung, ein bisschen auch Zunahme der Depressivität oder sowas misst. Aber das Ganze hängt natürlich auch ganz stark vom Team drauf ab, mit dem man unterwegs ist. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir noch gar nicht so südlich sind. Also wir sind ja bei etwa 70 Grad Süd, was jetzt nicht anders ist als Nordnorwegen, die eben 70 Grad Nord haben. Das heißt, wir haben schon eben jetzt auch Polarnacht und Dunkelheit, aber zum Beispiel dann eben auch immer Zeiten der Dämmerung, wo es dann nicht ganz so dunkel ist, sodass es bei uns nochmal ganz anders ist als zum Beispiel direkt am Südpol, die dann tatsächlich halt sehr, sehr lange Polarnacht haben, wo es tatsächlich komplett dunkel ist. Genau, und wenn man halt sich im Team gut versteht, dann kann man eben auch darüber reden oder ein bisschen witzeln, dass man gerade schon wieder irgendwie das und das in der Inventur vergessen hat oder so, dann ist es eigentlich ganz, ganz okay. Und wenn einem sich das bewusst wird, dass man zum Beispiel manchmal dann wirklich ein bisschen gereizt reagiert und das vermehrt, dann ist es eigentlich auch okay, weil dann kann man sagen, okay, so ist es halt gerade, jetzt bin ich vielleicht halt gerade ein bisschen gereizter und dann passt es und dann kann man eigentlich damit auch besser umgehen. Und genau, auf dem Team ist eigentlich echt alles sehr schön und alles macht alles sehr viel Spaß. Und sitzt mal abends zusammen und vorgestern haben wir eine Runde Werwolf zusammen gespielt abends. Also macht sehr viel Spaß jetzt.
Hier ist Lukas, EN2, ODX. Meine Frage: Unter der Schneedecke befindet sich Festland. Wie sehen die aktuellen Kenntnisse bezüglich des Lebens dort aus und welche Tiere lebten da in der Vergangenheit? Over.
DM2UDX DP0 GVN. Ja, vielleicht kurz nochmal zur Korrektur. Ja, für die Antarktis generell ist unter der Schneedecke bzw. Eisdecke das Festland. Wir befinden uns aber hier auf dem Schelfeis, das heißt unter der Station 200 Meter Eis und dann erst der Ozean und dann erst der Kontinent. Aber ja, generell sollte das auch so für die gesamte Region gelten. Was man also direkt zu den Tieren kann ich jetzt gerade nicht sagen. Was man aber vor einigen Jahren rausgefunden hat bei Proben des Meeresbodens hier, zumindest hier in der Antarktisnähe, dass da Spuren von Regenwald oder ähnlichem Bewuchs gefunden wurden. Das heißt, vor um die 100 Milliarden, in der Kreidezeit vor um 100 Millionen Jahre in der Vergangenheit, war die Antarktis mal sehr regenwaldähnlich und wahrscheinlich dann auch mit einer ähnlichen Tierwelt, würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Das wäre aber jetzt gerade meine eigene Vermutung. Mikrofon zurück zu euch, DN2UDX, DP0 GVN.
Hallo, hier ist wieder Frieder, DN2UDX. Meine Frage: Welche Arten von Lebewesen seid ihr schon begegnet? Over.
DN2UDX, DP0 GVN. Ja, hauptsächlich wären das Vögel. Das Offensichtliche ist wahrscheinlich die Kaiserpinguinkolonie, die 8 Kilometer hier von der Station entfernt auf dem Meereis gerade am Brüten ist. In der Sommersaison sieht man auch den ein oder anderen Adelie-Pinguin, der sich hierhin verirrt hat. Die sind hier in der Region eigentlich nicht heimisch, weil die eher auf steinigem Untergrund brüten. Aber ja, der ein oder andere verirrt sich dann doch mal hier in die Region. Ansonsten verschiedene Vögel noch, Schneesturmvogel, Buntfuß, Sturmschwalbe, Skuas und antarktische Sturmvögel. Letztens sogar als wir einen kurzen Ausflug aufs Meereis gemacht hatten, da waren sogar auch schon wieder Schneesturmvögel zu sehen. Ansonsten waren die hier halt in der Sommersaison immer lustig an der Station am Rumfliegen, im Wind sich bewegen. Ansonsten, neben den Vögeln wurden auch schon Robben gesichtet und wie ich gestern gehört hatte, in der Sommersaison sogar ein Wal in der Bucht. Das heißt, doch eine gewisse Auswahl an Tieren, die man hier beobachten kann. Over.
Jetzt nochmal Viktor, DN2UDX. eine Frage. Welche Wetterphänomene gibt es in der Antarktis und wieso kann es dort nicht Gewitter? Over.
Hallo, ja, du hast recht. Bei uns ist einfach die Luftfeuchtigkeit so gering, dass keine Gewitter oder Blitze entstehen können. Und letztendlich wird ja die Antarktis auch oft so ein bisschen die weiße Wüste genannt, weil eben die Luftfeuchtigkeit so klein ist. Dafür gibt es eben ganz viele andere schöne Wetterphänomene. Es gibt zum Beispiel den Halo, das ist ein Lichtring um die Sonne, der dann entsteht, wenn ganz kleine Eiskristalle in der Atmosphäre sind, die dann so ein bisschen wie beim Regenbogen reflektieren. Und das ist dann so ein Ring eben um die Sonne. Oder ganz normal, was eben auch in Deutschland gibt, wir haben auch Wolken, eben Schnee und Sturm. Was ganz witzig ist, wenn sich so der kleine, feine Schnee am Boden löst und dann vom Wind weggetrieben wird, dann driftet es so. Und wenn dann gerade die Sonne irgendwie untergeht oder gerade am Aufgehen ist, dann hat es ganz besonders schönes Licht. Dann sieht es so ein bisschen so aus, als würde der Schnee über den Boden fließen. Und wir haben natürlich auch Polarlichter hier. Wir sind südlich genug. Bei uns heißen die dann eben nicht Nordlichter, sondern quasi Südlichter. Und da ist der Micha bei uns im Team ganz ganz wild drauf und ist immer abends draußen zum Fotografieren und das ist echt ein sehr beeindruckender Anblick von den Polarlichtern hier.
Hallo, jetzt nochmal Louis, DN2 ODX. Meine Frage, wie beeinflusst das extreme Wetter eigentlich eure Infrastruktur und was könnt ihr dagegen tun? Sauber.
DN2 ODX, DP0, DVN. Ja, man muss dazu sagen, dass eigentlich alles hier entsprechend auf das Wetter ausgelegt ist. Aber natürlich gerade die starken Stürme, die hier herrschen können, sind natürlich eine Belastung für die Infrastruktur. Das heißt, da muss man dann schon mal kontrollieren. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, letztes Jahr war ja bei einem starken Sturm die Satellitenantenne für die Q100-Station hier dann doch etwas beschädigt worden. Das heißt, das kann natürlich schon mal passieren. Bis jetzt hat sie hier die neue Antenne gut gehalten. Bin da auch sehr zuversichtlich, dass sie da gut durchhalten wird. Ansonsten können das auch mal kleinere Sachen sein. Zum Beispiel gibt es hier die Webcam, die Station zeigt, was dann auch kontinuierlich auf die Webseite des Alfred-Wegener-Instituts übertragen wird. Und da hatte ich jetzt schon zweimal, dass die halt einfach durch den Driftschnee ein bisschen zugedriftet war. Das heißt, es war halt einfach Schnee vor der Linse. Da musste ich dann mal hin, eben mit dem Besen das ein bisschen sauber putzen. Und dann war das auch wieder gut. Das heißt, so Kleinigkeiten können das dann auch mal sein. Und muss man halt immer so ein bisschen Auge drauf haben. Und natürlich bei Aufbauten dann auch bedenken. Das heißt, man sollte jetzt nicht gerade irgendwas relativ lose draußen rumliegen lassen, sondern das wird dann immer nochmal verzurrt, damit es entsprechend auch dem Wetter standhält. Over.
Hallo, hier ist Blanca, DN2 ODX. Meine Frage ist, welche Veränderungen des Ozonloches konntet ihr in den letzten Jahren an eurer Messstation feststellen und wie laufen die Messungen dazu ab? Over.
Hallo Blanca. Vor allem durch Messungen in der Antarktis und eben auch durch Messungen der damals DDR-Station, der Geofrost-Station, wurde eben in den 1980ern das Ozonloch quasi entdeckt. Und dabei ist es natürlich kein richtiges Loch, sondern einfach eine Region, in der die Ozonkonzentration um 60-70% verringert ist. Die Politik hat dann tatsächlich darauf reagiert und es gab dann ein ziemlich einzigartiges internationales Abkommen zum Schutz der Atmosphäre, die eben dann die Produktion der Fluorchlorkohlenwasserstoffe, was die Auslöser für die Zerstörung des Ozons quasi sind. Und das Abkommen hat eben dann beschlossen, die Produktion einzustellen an den FCKWs. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis sich die Atmosphäre da auch wieder erholt hat und die Ozonschicht wieder erholt hat. Und es liegt eben daran, dass die Abbauprodukte der FCKWs das Ozon zerstören können, ohne selber dabei kaputt zu gehen. Das heißt, so kann ein Chloratom sehr viele Ozonmoleküle zerstören. Und das heißt, erst in den letzten 10 Jahren oder so kann man auch tatsächlich messen, dass die Ozonkonzentration auch wieder gestiegen ist und sich das Ozonloch in Anführungszeichen halt eben jetzt auch wieder schließt. Und wir messen das, indem wir einmal in der Woche, oder vor allem Markus, unser Meteorologe, misst das, indem er einmal in der Woche einen Wetterballon mit Ozonsonde steigen lässt. Der steigt dann der Ballon bis 30 Kilometer Höhe und misst eben dabei das Ozon in verschiedenen Höhen und kann da dazu eben was über die Konzentration aussagen.
Hier Victoria, DN2ODX. Meine Frage, wie hat sich die Zusammensetzung des Meereseises durch den Klimawandel verändert? Over.
So, ja, in der Antarktis ist es tatsächlich so, dass das Meereis relativ stabil ist. Das sind vor allem die Unterschiede größer, dass eben das Meereis in der Antarktis im antarktischen Sommer abschmilzt. Da ist dann quasi nur noch der Kontinent mit ein bisschen Meereis da, während es im antarktischen Winter dann eben so groß ist, dass es fast doppelt so groß ist wie der ganze Kontinent. Das heißt, dann nimmt dann das Meereis saisonal sehr stark eben zu und wieder ab. Und es ist aber auch so, dass es von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist. So gab es zum Beispiel 2008 einen Maximumrekord des Meereises im antarktischen Sommer, während es dieses Jahr eben einen Minimumrekord gab. Das heißt, das sind die Wechsel relativ schnell und es ist deswegen nicht eindeutig zu sagen, dass es jetzt einen Trend gibt, dass das Meereis in der Antarktis gerade stark abnimmt. Generell ist es aber noch spannend, wie das Meereis aufgebaut ist. Also die Zusammensetzung des Meereises ändert sich bisher bei uns durch den Klimawandel nicht. Aber bei uns gibt es eben nicht nur dieses feste Meereis, sondern unter dem Meereis gibt es noch sogenanntes Plättchen-Eis. Und das entsteht dadurch, dass das Schelfeis, auf dem wir stehen, eben von unten ein bisschen angeschmolzen wird. Und dann hat man eben Süßwasser im eigentlichen salzigen Ozean. Und da die Temperatur des Meeres minus 2 Grad ist, also super, super kalt, müsste eigentlich das Süßwasser sofort gefrieren. Das Meerwasser ist eben noch flüssig, weil es eben einen großen Salzgehalt hat. Und das Süßwasser bleibt auch noch flüssig, weil es eben tief unter tiefem Wasser ist und deswegen ein höherer Druck dort ist. Und dann steigt das Bewegt des Süßwasser am Schelfeis entlang in Richtung Meereis und dadurch steigt es nach oben und der Druck nimmt ab und trifft dann auf den Kondensationskeim. Dann gefriert es schlagartig in so ganz hübschen Plättchen-Eiskristallen und das sammelt sich dann unter dem Meereis an und das messen wir in unseren monatlichen Messungen auf dem Meereis auch. Dann messen wir die Dicke des Plättcheneises und die Dicke des eigentlichen Meereises.
Sorry, Delta Oscar 1, Echo Papa India. Meine Frage, welche Aufgaben hat die Infraschallmessanlage IS-27? Welche Ereignisse habt ihr damit in der letzten Zeit aufgenommen? Over.
Ja, hallo Alois. Die Infraschallmessanlage ist natürlich sehr spannend. Das ist Teil von einer großen Organisation, die eben überprüft, ob Atomwaffentests irgendwo auf der Welt stattgefunden haben. Und da ist natürlich unsere Station alleine jetzt nicht besonders hilfreich, sondern das Ganze funktioniert nur, wenn man Stationen überall auf der Erde verteilt hat. Und eben nicht nur Infraschallstationen, also bei uns sind es quasi Mikrofone, die zuhören sozusagen, was passiert, sondern eben auch noch seismische Messinstrumente, die Erschütterungen messen oder auch Messinstrumente, die eben Radionuklide in der Atmosphäre messen. Und eben mit all diesen Stationen zusammen kann man tatsächlich herausfinden, ob irgendwelche Explosionen eben von einem Atomtest, einem Atomwaffentest kamen oder ob es einfach nur in die normale Explosion mit einer großen Bombe sozusagen waren. Dabei ist es so, dass wir die Daten nicht direkt auswerten, sondern wir sind dafür verantwortlich, eben, dass die Daten reinkommen und dass alles funktioniert, die Messinstrumente funktionieren. Und eben weil die Daten mit eben ganz vielen anderen Stationen zusammen analysiert werden müssen, leiten wir das ans BGR, an das Bundesamt für Geologie und Rohstoffe in Hannover weiter. Und die werten dann die Daten aus. Das heißt, ich kann dir leider gar nicht sagen, welche Ereignisse wir gerade in letzter Zeit davon aufgenommen haben.
Guten Morgen, hier ist Dennis, Delta Oscar 2, Delta Hotel Whisky. Ich spreche heute für Julius und meine Frage ist, was ist das eurer Meinung nach interessanteste Forschungsergebnis der Station? Aura.
Ja, hallo. Ich glaube, da hat jeder Forscher, der hier auf der Station ist, eine ganz andere Meinung davon, was das wichtigste Forschungsergebnis ist. Und dazu kommt ja noch, dass wir jetzt gerade hier in der Überwinterung eher so ein bisschen dafür da sind, dass die Langzeitobservatorien gut funktionieren. Und bei den Langzeitobservatorien, da ist es eben wichtig, dass man über eine ganz lange Zeit eben Daten sammelt und dann die dann auswertet. Aber es gibt immer mal wieder so kleine Projekte, die dann nebenher laufen oder dann auch im Sommer laufen. Und zum Beispiel Also ich bin ja in der Geophysik, du bist sozusagen für die Geophysik zuständig und deswegen haben wir uns die Erdbeben angeschaut. Und nicht nur Erdbeben, sondern Eisbeben, weil wir auf dem Schelfeis sind und da bebt eben nicht die Erde, sondern das Eis. Und das ist ganz witzig, weil das Schelfeis hebt sich durch die Gezeiten, also durch Ebbe und Flut, immer ein bisschen, geht es mal ein bisschen hoch und ein bisschen runter. Und an der Stelle, an dem das Schelfeis von dem Kontinent quasi aufs Meer geht, dann bricht es dann immer. Und das ist an dieser Stelle, das nennt man die Crowding Line. Und man konnte eben die Eisbeben dann lokalisieren und die treffen sich eben alle an dieser Stelle und konnte eben darüber eben aussagen, dass sich das Schelfeis hoch und runter bewegt und die Brüche eben an dieser Stelle besonders auftreten und eben diese Stelle vielleicht auch deswegen dann besonders riskant ist, wenn man da drüber fährt, weil sich da eben dann gerne Spalten oder Risse bilden.
Fortbewegungsmittel außerhalb der Station sind relativ vielfältig, sicherlich zu Fuß und mit Skiern. Das ist so das kleine Stationsumfeld und für unseren Luftchemiker auch so die tägliche Routine zu seiner 1,5 Kilometer entfernten Observatorium. Da die Luft analysiert wird, darf man da nicht mal eben mit den Motorschlitten oder den Pistenraupen hinfahren. Ansonsten, ja, für weitere Entfernungen, Motorschlitten, Pistenraupe, kommt immer so ein bisschen drauf an, was man jetzt gerade vorhat. Wenn gerade wieder die Station betankt werden muss, dann ist in der Regel dann die Pistenraupe unterwegs. Ansonsten, wenn dann doch irgendwie kleinere Aktionen sind, dann ist man hier mit den Skidos, mit den Motorschlitten unterwegs. Von der Entfernung sieht es so aus, dass da 1,5 Kilometer Radius um die Station so der Bereich ist, in dem man sich alleine frei bewegen kann. Wenn man weiter sich von der Station entfernt, muss man aus Sicherheitsgründen mindestens zu zweit sein und pro zwei Personen eine Survival-Box mitnehmen. Das heißt, das ist nochmal so eine Notfallbox mit Schlafsäcken, Essen und weiteren Materialien, auch Verbandszeug, dass man entsprechend ja dann quasi sich ein Lager aufschlagen kann oder für Notfall zumindest irgendwie noch was hat. Ansonsten entfernungsmäßig für die Meereismessung, die eben schon erwähnt wurde, ist man so circa 30 Kilometer von der Station entfernt. Das weiteste, was ich jetzt hatte, war der Batzmann mit 50 Kilometer. Das ist dann aber auch schon eine etwas längere Tour. Da waren wir dann auch mit mehreren Skidos und mit mehreren Personen unterwegs, da an der geophysikalischen Messstation noch ein paar Wartungsarbeiten durchgeführt. Und das ist eigentlich so, glaube ich, das Weiteste, was man so als Tagestour dann machen kann. Alles, was weiter ist, das sind dann wirklich sogenannte Traversen. Das heißt wirklich Touren über mehrere Tage, die dann entsprechend auch groß geplant sind, wo die Versorgung auch entsprechend geplant ist. Und am weitesten ist wahrscheinlich dann die Kronenstation. Da geht halt teilweise in der Sommersaison, in der letzten Sommersaison war es zumindest so, dass da eine Traverse hingefahren ist. Das heißt, sie sind hier aufgebrochen und dann bis zur Kronenstation gefahren und entsprechend Ende der Sommersaison wieder zurückgekommen. Das heißt, alles sehr vielfältig. Over.
Hier ist Ari, Delta aus der 1, Echo Papa India. Meine Frage, welche Währung gilt auf der Neumayer Station 3? Over.
DM2 UDX DP0 GVN. Ja, Scherzhaft wäre es wahrscheinlich Schokolade und Äpfel, wobei ich glaube, die Äpfel gehen uns jetzt so langsam aus. Ansonsten, ja, wirklich bezahlen brauchen wir hier nicht. Es ist eine deutsche Forschungsstation, also wäre es wahrscheinlich der Euro. Wobei, ich habe hier noch eine Kasse stehen für Briefmarken, da liegen auch Dollarnoten und Verschiedenes drin. Das heißt, so eine wirkliche Währung gibt es hier nicht. Das Essen wird so gestellt, das heißt, das brauchen wir nicht nochmal extra bezahlen. Dementsprechend haben wir hier eigentlich gar keine wirkliche Berührung mit Geld an der Station. Mikrofon zurück.
Hier ist Victoria, BN2ODX. Meine Frage, wäre es auch möglich, die Forschungsstation in einem extrem warmen Gebiet zu benutzen? Over.
BN2ODX, DP0, GVN. Ja, die kurze Antwort ist wahrscheinlich nein. Ich denke, von der Isolierung her, von dem Konzept her, wäre das sicherlich möglich. Wir haben hier in der Station die Haupträume aus in einer Containerbauweise, die isoliert sind. Dann haben wir nochmal außenrum die sogenannte Galerie, das heißt so 2 Meter Luftraum um die Haupträume und dann erst die isolierte Außenfassade, die man auch auf der Webcam sieht. Das heißt, von der Isolierung her könnte man meinen, dass das doch sicherlich gut ist. Ich sage da immer, was gegen Kälte hilft, kann ja gegen Wärme nicht so schlecht sein. Aber was man bedenken muss, ist, dass wir die Station nicht kühlen können. Das heißt, die geringste Innentemperatur, die wir hier haben, erreichen können, ist die Außentemperatur. Und dementsprechend wäre es einfach in wärmeren Regionen hier viel zu warm in der Station. Und es wäre auch sicherlich schwierig, die Wärme von den Blockheizkraftwerken dann auch noch zusätzlich abzuführen. Das wird schwierig. Zum anderen wird es bei den Lebensmitteln dann irgendwann interessant. Denn das Interessante ist, wir haben einmal ein minus 25 Grad Lager, das ist nochmal extra gekühlt. Wir haben aber auch ein 5 Grad Lager, das heißt für alle Lebensmittel, die nicht einfrieren dürfen. Das sind zum Teil Getränke, Süßigkeiten, aber auch diverse anderes. Ich glaube, die Eier stehen auch dort. Das heißt, alles, was nicht einfrieren darf. Und dieses 5-Grad-Lager ist beheizt. Das heißt, wenn man diese Station dann in eine wärmere Region stellen würde und selbst wenn man die Temperatur hier im Inneren aushalten würde, wären dann irgendwann die Lebensmittel verdorben, weil wir sie nicht gekühlt bekommen. Over.
Hier ist Gustav, Delta November 2 Uniform Delta X. Meine Frage: Was passiert mit dem Müll, der sich ansammelt? Over.
BN2ODX DP0 DVN. Ja, den Müll, den dürfen wir hier nicht zurücklassen und wollen das auch nicht. Das heißt, der ganze Müll wird gesammelt, entsprechend sortiert. Restmüll und Plastik wird jeweils zusammengepresst, damit es nicht ganz so viel Volumen einnimmt. Was Glasflaschen, also Altglas und Dosen sind, das wird geschreddert, damit es entsprechend weniger Platz wegnimmt. Und das Ganze wird dann in einem Seekontainer verstaut, alles noch dokumentiert, da wir nachweisen müssen, was jetzt alles in diesem Container befindet und damit auch nachweisen, dass wir den Müll hier auch wieder zurückgeführt haben. Und dann geht dieser Container in der Sommersaison dann wieder zurück und wird halt der regulären Entsorgung zugeführt. Over.
Hier ist wieder Arvid, Delta Oscar 1, Echo Papa India. Meine letzte Frage: Gibt es freie Tage bzw. Urlaub auf der Station und wie gestaltet ihr diese? Over.
Delta Oscar 1, Echo Bravo India, hier DP0 GVN. Freie Tage haben wir hier an der Station nicht wirklich. Das heißt, für uns ist jeder Tag ein Arbeitstag. Jedoch versuchen wir, das Wochenende ein bisschen ruhiger zu gestalten. Das heißt, meistens ist so Sonntag der Tag, wo dann nur vormittags gearbeitet wird und nachmittags so ein bisschen Auszeit genossen wird. Das heißt, da macht man dann nur das Nötigste. Prinzipiell, wenn dann aber doch mal irgendwas ansteht oder was zu tun ist, dann wird das auch am Sonntag gemacht. Da gibt es dann keine große Unterscheidung. Ansonsten, Haupturlaub wird für uns sein, wenn wir zurückkommen. Das heißt, hier während unseres Aufenthalts hier auf der Station können wir keinen Urlaub nehmen. Wir könnten auch nirgendwo hinfahren, um dann Urlaub zu machen. Das heißt, wir sind die ganze Zeit hier an der Station im Einsatz und wenn wir dann so Januar, Februar zurückkommen und wieder in Deutschland sind, dann haben wir dann unseren Urlaub für jetzt die gesamte Zeit hier. Mikrofon zurück.
Hier Hier ist Team DN2ODX. Meine Frage, was passiert mit den alten Stationen? Over.
DN2ODX, DP0, DVN. Ja, wir sind hier die Neumayer Station 3. Das heißt, es gab zwei Vorgängerstationen. Und es gab auch die Station der ehemaligen DDR, die Georg-Forster-Station. Und bei den alten Stationen ist es so, dass diese weitgehend zurückgebaut wurden. Das heißt, die Georg-Forster-Station meines Wissens komplett. An der Stelle gibt es mittlerweile eine Tafel, die auf die alte Station hinweist. Und die Georg-von-Neumayer-Station und die Neumayer-Station 2, das heißt, das waren ja noch die Röhrenkonstruktionen unter der Erde, die wurden soweit komplett zurückgebaut, außer es ist nur die Röhrenkonstruktion verblieben. Die ist einfach aus dem Grund verblieben, weil ja, der Aufwand zu groß wäre, auch diese Konstruktion noch aus dem Eis rauszubauen. Das heißt, ja, durch den Maschineneinsatz dann eine zu hohe Umweltverschmutzung hervorrufen würde, die halt einfach diesen Rückbau nicht rechtfertigt. Dementsprechend sind diese Röhren noch im Schelfeis vorhanden, aber wie gesagt, komplett leergeräumt, dass da halt nichts unnötig drin verbleibt. Over.
So, wir sind jetzt mit den Fragen durch. Danke, dass ihr die Fragen so gut beantwortet habt und ausführlich. Viele Grüße auch noch an das Expeditionsteam. Und wir würden uns sehr doll freuen, wenn ihr mal nach der Expedition zurückkommen könntet zu uns, an das Berufsschulzentrum für Elektrotechnik und dort vielleicht einen Vortrag halten könntet, wie es euch dort gefallen hat und was ihr noch so erleben werdet in der Zeit. Genau, auch ein ganz großes Dankeschön von den Schülern des Berufsschulzentrums für Elektrotechnik, der EG19 und der C20. Papa 0, Golf Victor November, hier sprach Delta Oscar 1, Echo Papa India, vom Berufsschulzentrum für Elektrotechnik Dresden. Over.
Ja, dann auch von unserer Seite schöne Grüße zurück. Vielleicht abschließend einen kleinen Wetterreport. Ihr seid mit eurem Wetterreport ja quasi gestartet. Dann vielleicht von unserer Seite auch noch ein. Wir haben aktuell minus 20 Grad Außentemperatur. Das ist eigentlich noch von der Temperatur noch relativ angenehm. Allerdings sind wir bei um die 30 Knoten Wind, das heißt etwas unter 60 km/h Wind. Und das macht dann eine gefühlte Temperatur von minus 35 Grad. Und gerade diese gefühlte Temperatur, die ist für uns doch hier sehr relevant. Denn wenn es da unter 40 Grad geht, dann weiß man, dass man sich gut einpacken muss. Das Kälteste, was wir hier hatten, war Außentemperatur minus 40 Grad und gefühlte Temperatur dann minus 50 Grad. Und das war schon ein sehr kalter Tag. Dann Mikrofon nochmal kurz zurück zu euch.
Delta Papa 0, Golf Victor November. Hier ist wieder Delta Oscar 1, Echo Papa Lisa. Ja, auch bei uns ist jetzt schönes Wetter, bei uns ist auch warm. Wir haben Wolken, klaren Himmel und es ist ja ein schönes Wetter zum Baden. Genau, 20 Grad, sagt Dennis, mein Assistent. Genau. Viele Grüße zurück an euch. Delta Papa 0, Golf Victor November. Hier sprach Delta Oscar 1, Echo Papa India. Over.
Delta Oscar 1, Echo Papa India, hier DP0 GVN zurück. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und später dann viel Spaß beim Baden und ja, schöne Grüße hier von der Neumayer Station aus der Antarktis, Weste 73 von DP0 GVN.